Ja, wir haben heute die letzte Predigt im Rahmen unserer Predigtreihe zur Gemeindevision. Es geht ums Investieren. Und wer das Video gesehen hat, der kann sich schon ganz grob vorstellen, welchen Bibeltext ich jetzt verlesen werde. Der steht nämlich in Matthäus 25 ab Vers 14. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wer da irgendwie mitlesen möchte, hat eine ganz andere, wird feststellen, da gibt es gewisse sprachliche Abweichung, ist aber nicht schlimm, da steht das Gleiche drin. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend, dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der, der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann sagte der, der 2 Talente erhalten hatte: Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der, der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst vor dir und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch mal wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und der wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dort, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch beim Lesen dieses Predigttext gefühlt habt. Ich glaube, dieser Text kann einem schon mal den Spaß verderben. Der ist nämlich nicht so ganz angenehm und nicht so ganz einfach zu verdauen. Wir sind alle unterschiedlich gestrickt, ja, je nach Neigung, sagt der eine: Ey, boah, super, gib mir die Talente, wo soll ich anfangen? Und der andere, der bekommt einen Knoten in der Magen-Darm-Gegend und Herzrhythmusstörungen bei dem Gedanken, dass dieser Text ihm gilt, bitte bloß nicht mir. Kann ich doch gar nicht, bin ich völlig überfordert. Aber halten wir uns doch einfach mal an die Tatsachen und an die Fakten. Wir haben hier eine Geschichte oder auch Gleichnis genannt von einem ziemlich seltsamen Vogel, ja. Da ist ein Mensch, der geht auf Reisen und gibt dabei seinen Knechten gleich zentnerweise Gold. Ja, also das ist ein bisschen anders als in dem Video, da gab es nicht einen so eine Münze, sondern so ein Talent, da ist richtig Kohle. Das ist zentnerweise Gold. Und dann verschwindet der erstmal auf unbestimmte Zeit. so weit, so gut oder so weit, so schlecht, je nach Neigung. Was machen wir denn jetzt damit? Was machen wir mit dieser Geschichte? Wenn man da so ganz grob mal drüber guckt, dann ist diese Geschichte doch völlig untypisch für Jesus, oder? Passt das überhaupt zu Jesus, sowas zu erzählen? Kann das überhaupt so gemeint sein, wie wir das lesen? Oder lesen wir das falsch? Denn jedem, der hat, wird gegeben und der wird im Überfluss haben. Und wer nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. Hallo, ist das die Botschaft von Jesus Christus? Also die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Ist das wirklich die Kernaussage dieses Textes, dieses Gleichnisses, was Jesus den Menschen sagt? Kann es das sein? Und dann die folgende Frage, ist das wirklich für mich bestimmt? Oder kann ich hier weghören, weil es mich nicht betrifft? Wenn wir hier und da mal in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass Jesus bei aller Liebe, der er ausstrahlte, durchaus Klartext reden kann, wenn er von Gottes Reich spricht. Also das ist nicht ganz unüblich, was er hier sagt. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 5, ab Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Das ist nicht viel anders, oder? Erschreckenderweise. Solche mahnenden Worte von Jesus, wo es doch eigentlich nur immer um Liebe geht. Okay, aber an wen richtet sich das Gleichnis? Ja, Jesus redet hier öffentlich. Da er öffentlich redet, richtet sich seine Botschaft zunächst mal an die Menschen, die ihm damals zugehört haben, also an Juden. Okay. Aber weil der Text durch Gottes Geist gewirkt in den Kontext der Bibel reingekommen ist, ja, richtet er sich genauso an uns hier und heute. Okay, wir sind dabei. Und da Jesus in diesem Text von einem Herrn und seinen Dienern spricht, richtet er sich an Menschen, die also denen der Begriff des Herrn nicht ganz unbekannt ist. Menschen, die Jesus als Herrn anerkannt haben und eine Beziehung mit ihm führen. Also richtet sich dieser Text an uns, an die Christen hier und heute. Okay, der Text gilt mir und dir. Auf der anderen Seite ist das aber doch völlig abstrakt. Was, ist euch das schon mal passiert, dass irgendeiner gesagt hat, ich gehe jetzt mal in Urlaub, ihr hast einen Sack Geld, mach mal was mit? Also mir ist das schon lange nicht mehr passiert. Für die ersten Christen, aber die so direkt nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, gelebt haben, war das noch ganz anders. Die hatten zwar auch keinen Sack Geld, aber die konnten mit dieser Situation insgesamt was anfangen. Ja? Ihr Herr war weg. Der war in den Himmel aufgefahren. Okay, da war noch die Sache mit dem Heiligen Geist, der jetzt bei ihnen war, aber irgendwie war das anders. Ja? Also dieser Jesus war weg. Der war fort. Und für sie war es ziemlich blöd, den Menschen um sie herum zu erklären, dass sie an einen Menschen glaubten, der in den Himmel aufgefahren war, also einem Herrn dienten, der gar nicht mehr da war. Der war weg. Und er hatte ihnen ja gesagt, dass er wiederkommen würde. Und die Menschen, die ersten Christen, die glaubten, dass das noch passiert, während sie leben. Die waren der festen Überzeugung, bevor ich sterbe, ist Jesus wieder da. Also die Zeit ist gar nicht so lange. Und ich glaube, diese Menschen, diese ersten Christen, litten unter dieser Abwesenheit von Jesus. Er fehlte ihnen, dass da keiner war, dass das alles irgendwie noch so ein bisschen abstrakt war. Und je länger die Zeit seiner Abwesenheit dauerte, desto bohrender war die Frage, auf die es nur schwer eine Antwort gibt. Wie lange muss ich denn das noch aushalten? Wann kommt denn mein Herr endlich wieder? Wie lange muss ich mir noch die bohrenden Fragen der Mitmenschen gefallen lassen, nach diesem abwesenden Gott? Du hast mir mal gezählt, da war einer und der ist jetzt weg und dem dienst du? Wie lange halte ich das noch aus, dass diese Fragen unbeantwortet bleiben? Wie schaffe ich das, dass meine Begeisterung, mit der ich mich für Jesus entschieden habe, nicht in Resignation umschlägt oder fromme Langeweile wird? Und ich glaube, das ist genau die Frage, die Jesus uns heute Morgen stellen möchte. Wie schaffen wir es, dass unsere Begeisterung, mit der wir in unser Leben als Christen gestartet sind, nicht in fromme Langeweile umschlägt? Wo wir in unseren Tag hineinleben, aber das Christsein uns gar nicht mehr ausfüllt, uns gar keinen Sinn mehr gibt. Jesus will mit diesem Gleichnis Wege aus der frommen Langeweile aufzeigen. Okay? Das ist keine Bedrohung. Jesus möchte uns einen Weg zeigen. Und mal ganz ehrlich, so absolut abgefahren, wie die Situation für uns erscheint, ist sie gar nicht. Ich will euch mal was zeigen. Kennt ihr das? Das ist ein Organigramm. So mal ganz grob das Organigramm bei einer Firma. Da kommen noch so ein paar mehr Felder rein. Und ihr seht da einen ganz oben, ne, das ist dieses große Kessel, das heißt heutzutage ja CEO. Ja, das ist also der Geschäftsführer. Das ist mein Chef. Und darüber kommt der Produktionsleiter und dann kommt der Leiter vom IE, das heißt Industrial Engineering. Heutzutage, also Industrial Engineering kümmert sich um Arbeitsabläufe und solche Dinge. Und irgendwann da unten kommt der Stute, das bin ich. Und darunter seht ihr die E-Port Halle 14. Das heißt, das ist die Elektroproduktion in der Halle 14. Das heißt, also ich habe eine ganze Menge Leute über mir, aber ich habe auch eine gewisse Verantwortung. Ich mache da so die Einführung der Neugeräte, wenn die aus der Entwicklung kommen. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Leute die richtigen Werkzeuge und Maschinen haben, damit sie das, was sie produzieren sollen, auch produzieren können. Ich sorge dafür, dass sie die richtigen Anleitungen haben. Ich schreibe also Anleitungen und dann macht er Videos, wie man was zusammenbaut. Und ich mache die Schulungen für die Leute und ein paar andere Sachen noch. Troubleshooting, Maschinen reparieren und sowas. Das ist eigentlich mein Job. Und wenn mein Chef in Urlaub fährt, dann stellt ihr mir zwar einen Sack Geld dahin, der sagt, du pass mal auf, wir müssen uns noch mal kurz treffen, ich habe da noch so ein paar Sachen, da passiert noch was. Ich bin jetzt 2 Wochen weg, da sind so ein paar Aufgaben zu erledigen, das müsstest du machen, bitte, wenn ich nicht da bin. Okay. Und wenn der aus dem Urlaub wiederkommt, dann kurz drauf kriege ich auch eine E-Mail und einen Termin und er sagt, ja, wir müssen uns noch mal treffen und reden. Wie war denn das da, als ich 2 Wochen in Urlaub war? Hat das alles funktioniert? Oder gab es ein Problem? Kann ich dir irgendwie helfen? Müssen wir irgendwas nochmal neu anfangen? War es gut, war es schlecht? Gibt es Dinge, die wir noch gemeinsam lösen müssen? Brauchst du mich noch für irgendwas? Oder ist alles fertig? Also so völlig abgefahren ist es gar nicht, diese Situation, dass einer geht und eine Aufgabe hinterlässt und wir nachher drüber reden, wie war das denn? Ja? Und wie sieht das für uns als Christen aus? Wir sind jetzt 2000 Jahre danach, ist eine lange Zeit, aber eigentlich ist die Situation für uns doch gar nicht anders als damals für die ersten Christen. Ja? Wir haben immer noch einen aufgefahrenen Herrn. Wir reden immer noch von diesem Jesus, der mal auf dieser Erde war und der dann in den Himmel gegangen ist und den wir immer noch nicht sehen und den die Leute um uns herum auch nicht sehen. Gott schenkt immer noch Gnadenzeit. Jesus ist immer noch nicht zurückgekehrt. Das hat er versprochen, das wird er halten. Das ist mal so ganz klar. Aber das lässt immer noch auf sich warten. Ja? Die Vollendung des Reiches Gottes lässt noch auf sich warten. Gott ist noch nicht am Ziel. Ja, und inzwischen? Inzwischen ist die Zeit der Christen. Zwischen dem Wirken Jesu und seinem Wiederkommen ist die Zeit der Christen. Wir als Christen sind als Stellvertreter dieses lebendigen Gottes gefragt, an seinem Reich mitzubauen. Das ist unsere Zeit. Ja? Und das ist genau die Botschaft, die Jesus den Menschen damals und auch uns heute mitgeben möchte. Es ist unsere Zeit. Da geht also jemand auf Reisen und vorher vertraut er ihnen sein ganzes Vermögen an. Also ja, der Herr ist weg, Jesus ist bei seinem Vater im Himmel, aber er hat uns sein ganzes Vermögen zur Verfügung gestellt. Ja, das Gleichnis redet von einem Vermögen, das da gleich zentnerweise anvertraut wurde. Da ging es nicht um Kleinigkeiten, da war richtig was im Spiel. Letzten Endes wird ja so eine richtig pralle weltliche Geschichte erzählt. Ja? Und vom ersten bis zum letzten Satz geht es ums Geld. Es geht um den Gewinn, den man erwirtschaften kann. Das ist ja eigentlich auch ein guter Schachzug von Jesus. Ja? Also wenn man über was reden möchte und will, dass die Leute einem zuhören, redet man übers Geld. Ja, da hört jeder zu, wenn es ums Geld geht, sind auch die Frömmsten hellhörig. Müsst ihr nur mal die Kassiererin fragen. Die kann euch da Rede und Antwort stehen. Das ist so. Also auch heute spielt Geld auch bei uns immer noch eine gewisse Rolle. Und witzigerweise, wenn wir den Text genau gelesen haben, gibt der Herr in der Geschichte seinen Knechten gar nicht den Auftrag, das Geld zu vermehren. Das steht da gar nicht. Also ich habe es nicht gefunden. Nur mal gucken, ob der denen sagt, macht da was mit. Er gibt ihnen je nach ihren Fähigkeiten das Geld, und zwar hier, wie wir es gelesen haben, ohne Kommentar. Also spannenderweise hat sich auch da in 2000 Jahren überhaupt nichts geändert. Kapital braucht gar keinen Befehl. Ja? Kapital trägt den Anspruch der Vermehrung immer in sich. Fragt mal einen Banker, das ist so, der braucht auch keinen Auftrag. Und das war damals genauso wie heute. Geld will in Umlauf gebracht werden. Geld arbeitet, genauso wie Menschen arbeiten. Kapital erzeugt neues Kapital. Und das heißt, wer hat, dem wird gegeben. Das ist die Ursprungseigenschaft des Kapitals. Und wir sehen, zwei Knechte haben ihr Geld in Umlauf gebracht und damit richtig cool und gut verdient. Und da ist es ja auch kein Wunder, dass der Herr seine helle Freude an ihnen hatte und ihnen noch mehr anvertrauen möchte. Er sagt, sehr gut. Tüchtiger und treuer Diener, super. Und dem Dritten sagt er, du böser und fauler Mensch. Die Frage ist aber doch, was hat der denn eigentlich verbrochen? Dieser arme Sau, der Dritte. Ja? Eigentlich hat er doch nur den Anspruch des Geldes negiert, dass sich Geld wieder immer vermehren muss. Also da muss doch mal irgendeiner durchbrechen. Und damit müsst ihr uns doch eigentlich ein Vorbild sein. Jemand, der endlich mal die Gesetze des Kapitals außer Kraft gesetzt hat. So eine Art Robin Hood der Bibel letzten Endes. Ist denn das falsch? Ich glaube, der entscheidende Satz kommt kurz drauf. Als er sagte, ich wusste, dass du ein harter Mann bist und deshalb fürchtete ich mich vor dir. Furcht lähmt. Das Vertrauen ist weg. Der Glaube, dass der Herr es doch im tiefsten gut mit seinem Knecht meint, ist weg. Wir lesen da in Matthäus 5 einen schönen Satz zu, den Jesus sagt den Menschen. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Ups, was sagt der denn da schon wieder? Wie sollen das gehen? Ja? Wie sollen wir denn besser sein als die Schriftgelehrten und Pharisäer? Die hatten so viel Ahnung von dem, was in dem Wort Gottes steht, da kommen wir nicht mit. Die Frömmigkeit der Pharisäer war legendär, da kommen wir auch nicht mit. Aber was Jesus eigentlich meint, ist, dass sie kein Vertrauen hatten. Dass sie aus Angst vor Gott in eine Selbstüberschätzung gefallen sind. Die heißt, wenn ich nur genug maloche, klappt es schon. Ja? Und er sagt, weg, weg von dieser Einschätzung, weg von der Gerechtigkeit der Werke hin zu bedingungsloser Auslieferung in die unendliche Gnade Gottes. Nicht mit Furcht. In unserem Gleichnis will Jesus keine Furcht verbreiten. Definitiv nicht. Hier geht es nicht ums Angstmachen. Sondern es geht dahin und sagt, Mensch, leg dich doch mal komplett in meine Hand und dann machen wir zwei das. Dann machen wir, nicht du alleine, wir zwei. Gottes Furcht kann lähmen, wenn sie falsch verstanden ist. Sie kann so sehr lähmen, dass man mit der Gabe, die einem anvertraut ist, nichts mehr anfangen kann. Dass man am besten gar nicht anfängt zu suchen. Ich gucke besser gar nicht nachher, will Gott, dass ich da was mache. Und das kann ich doch überhaupt gar nicht. Das ist so wie bei dem Knecht, der absolut nur auf Nummer sicher gehen will. Aber wenn wir als Christen in unserem Leben immer nur auf völlig Nummer sicher gehen wollen, dann geht das schief. Wenn wir in unserer Beziehung zu Gott immer nur auf Nummer sicher gehen wollen, dann geht das schief. Und wenn etwas nicht genutzt wird, weil wir das Vertrauen zu Gott verloren haben, dann verkümmert das. Das war damals so wie heute. Vergrabenes Geld bringt nichts. Totes Talent bringt nichts. Tote Gabe bringt nichts. Das passiert, wenn die Furcht groß ist. Und Paulus setzt dem in 2. Korinther 3 Folgendes entgegen. Diesem Gefühl, bloß nichts falsch machen zu dürfen. Bloß nichts, lieber nichts als falsch. Ja? Und Paulus sagt, vollkommener Quatsch. Da steht in 2. Korinther 3, Vers 12, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. So selbstverständlich dürfen wir vor unserem Gott stehen. So frei. So wenig verdient, ja? Wir haben es nicht verdient. Das macht aber überhaupt gar nichts, dass wir es nicht verdient haben. Das ist ja geschenkt. Und zwar für immer. Das können wir gar nicht verlieren. Unser Glaube ist nicht verdient, er ist geschenkt. Unsere Erlösung ist nicht verdient, sie ist geschenkt. Unser Vertrauen auf Gott ist nicht verdient, es ist geschenkt. Gottes Geist ermöglicht das. Es macht dies uns möglich, Gott frei und ermutigt entgegenzutreten und begegnen. Ja, diesem Gott, der immer noch der Schöpfer der Welt ist, der groß und heilig ist und gerecht, aber vor allem liebend. Diese Freiheit, von der Paulus hier spricht, soll und darf mein Leben und meine Beziehung zu Gott prägen. Darum geht's. Hier geht es nicht um Druck, sondern um die Freiheit der Beziehung, in Freiheit Gott dienen. Das ist die Freiheit zu einem verantwortlichen Leben in Beziehung zu einem lebendigen Gott. Nichts Totes. Und so dürfen wir Hoffnungsmenschen werden. Mit unseren kleinen Talentchen. Hoffnungsmenschen. In der Familie, am Arbeitsplatz, am Gartenzaun, wo auch immer. Total wurscht. Wir dürfen Menschen sein, die Hoffnung versprühen und verstrahlen. Matthäus betont zwar auch hier den Ernst der Situation, die sich ergibt, wenn man eine geschenkte Gabe unbenutzt lässt. Ja? Wenn wir uns standhaft weigern, das, was Gott uns anvertraut hat, zu benutzen, ja, dann ist das gegen den Willen Gottes. Auch das steht da drin in unserem Text. Und dann verfehlen wir unser Ziel, das Ziel, was Gott uns für unser Leben eigentlich gegeben hat. Und gegen den Willen Gottes zu handeln und das Ziel zu verfehlen, das nennt die Bibel Sünde. Ja, auch das steht in unserem Text. Aber es ist nicht die Kernaussage. Jesus möchte uns mit diesem Gleichnis Mut machen, nach den guten Gaben und Talenten zu suchen, die du einfach hast. Die du hast. Die Bibel spricht davon, dass jeder wiedergeborene Mensch mindestens eine Begabung, ein Talent hat. Von Gott geschenkt. Zentnerweise. Groß. Gott möchte, dass wir das nicht aus Zwang tun, sondern dass wir aufschauen zu ihm. Und das bedeutet, dass wir gerne für unseren Herrn leben, weil er uns konkurrenzlos wichtig ist, weil wir ihn in unserem Herzen drin haben. Der liebende Gott will uns keine Angst machen. Darum geht's nicht. Aber als Kinder Gottes dürfen wir authentisch sein, ja? Irgendwie so, wie wir sind, aber doch mit einem liebenden Herzen. Wir müssen nicht perfekt sein, aber die Liebe Gottes darf durch uns hindurchstrahlen. Und genau das macht uns zu gewinnenden Menschen. Als Christen sind wir von der Liebe Gottes ergriffen. Sie hat uns. Ja? Wir sind der Liebe Gottes ausgesetzt, jeden Tag. Gott ist Liebe. Und er hat uns als Christen auserwählt, seine Liebe mit dem Talent, das er uns geschenkt hat, weiterzugeben. Nochmal, wir leben in der Zeit der Christen. Wir dürfen seine Liebe mit dem Talent, was er uns gegeben hat, weitergeben. Und genau das ist das Rezept Gottes gegen fromme Langeweile. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben von Menschen, die es geschafft haben, dass ihnen nie langweilig wird. Kennt ihr die? Ja? Das sind die beiden Brauns. Das sind der Frederik und der Gerrit Braun. Was macht die so besonders? Eigentlich nichts. Das ist der Witz dabei. Aber kennt ihr das Miniatur-Wunderland? Das ist in Hamburg. Das ist eine riesen Modellbahnanlage. Ich bin da im Herbst noch mal gewesen. Das ist der absolute Hammer. Also wenn ihr mal nach Hamburg kommt, der Eintritt ist auch gar nicht so dramatisch hoch. Geht da mal rein. Und ich habe ein Interview mit den zwei Jungs gesehen. Die Jungs sind es ja nicht mehr, sind ja schon ein bisschen älter. Da hat einer gefragt, wie habt ihr das eigentlich gehabt? Und gesagt, keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Wir waren nie gut in der Schule, weil wir haben, wenn wir morgens aufgestanden sind, haben wir angefangen zu basteln. Als wir in der Schule waren, in jeder Unterrichtsstunde haben wir nur über Basteln nachgedacht und in der Pause haben wir gebastelt. Und wenn wir nach Hause kamen, haben wir keine, darf ich gar nicht sagen, keine Hausaufgaben gemacht, wir haben gebastelt. Wir haben also immer nur gebastelt, wir haben unser kleines kindliches Talent mit ganz viel Freude ausgelebt. Und genau daraus ist dieses Miniatur-Wunderland geworden. Guck mal da. Also es ist wirklich mega. Geht da mal rein. Und das ist zwei Menschen mit einem kindlichen Talent, die ihr kindliches Talent zu etwas benutzt haben, was richtig groß geworden ist. Nichts anderes. Und zum Abschluss möchte ich euch zwei Fragen stellen. Frage 1 an jeden. Kennst du deine Gabe? Weißt du, was Gott dir gegeben hat? Weißt du, welches vielleicht ganz kleine kindliche Basteltalent, was du für ganz gering hältst, in dir drin steckt, was du Gott zur Verfügung stellen könntest, damit er was Großes draus macht? Du musst da nichts Großes mitmachen. Du musst vielleicht nur basteln. Und Gott macht da was draus. Die gleiche Frage stelle ich der Gemeindeleitung. Kennt ihr die Gaben, die Gemeindeglieder? Die vielleicht ganz kleinen kindlichen Basteltalente, das in den Menschen drinsteckt, dass sie Gott zur Verfügung stellen könnten, damit er was Großes draus macht? Wissen wir eigentlich, was die Leute so in sich tragen, die hier sitzen? Da möchte ich euch noch etwas mitgeben. Das haben wir eben schon mal gesehen. Das ist ein Organigramm. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was von mir, weil ich damit was rüberbringen möchte. Ich habe in der Elektronikentwicklung gearbeitet. Ich habe Leiterplatten-Layouts gemacht. Ich weiß nicht, ob da einer kennt. Leiterplatten kennt jeder. In jedem Computer sind diese komischen grünen Platten drin. Die habe ich konstruiert. Und irgendwann wurde die Elektronikentwicklung von meinem Arbeitsplatz weg entschleunigt nach Österreich und damit war mein Job weg. Und eigentlich gab es für mich keine Arbeit mehr. Und gleichzeitig, kurz drauf, lief bei uns aber so eine Art Entlassungsprogramm, wo eigentlich ich auch hätte gehen müssen, wenn das normal gelaufen wäre. Aber irgendeiner in dieser Firma, der hat gesagt, Mensch, der Detlef Stute, der ist jetzt schon so viele Jahre hier, der hat auch ganz schön viel Erfahrung, der hat ein bisschen Ahnung von Elektronik, den schmeißen wir nicht raus. Wir wissen zwar noch nicht so genau, was wir mit dem tun, aber den lassen wir erstmal nicht gehen. Und dann hat sich irgendeiner überlegt, Mensch, für den schaffe ich eine Stelle. Ich mache nicht erst eine Stelle und suche mir dann einen, der genau in diese Stelle passt und presst den da rein, sondern ich habe hier eine Person, die kann was. Und dann suchte ich für diese Person eine Stelle. Und deswegen bin ich in diesem Organigramm da gelaufen. Mein offizieller Titel heißt Detlef Stute, Spezialist für Elektronik und Produktion. Habe ich noch nie gehört, die Beschreibung. Gibt es auch nur einmal in der Firma. Und mein Chef hat auch gesagt, die stirbt, wenn ich gehe, diese Stelle. Weil das gibt es nur einmal, weil dich gibt es nur einmal. Und wenn du gehst, dann müssen wir das anders kompensieren. Aber genau du bist an dieser Stelle richtig. Ja, das ist niemand anders. Genau du bist an dieser Stelle richtig. Wir casten gerade noch einen neuen Kollegen, der fängt im nächsten Jahr an, sodass ich dann irgendwann mal Richtung Rente ausgleiten kann. Aber vielleicht ist das für uns heute auch wichtig. Wie machen wir das denn? Wir sind so deutsch manchmal. Wir haben ein Organigramm und dann haben wir Stellen und dann glauben wir, wir müssen einen haben, der genau in diese Stelle passt. Und den müssen wir da reinpressen. Vielleicht müssen wir anders denken. Vielleicht müssen wir einfach mal schauen, wen haben wir denn hier? Was kann der denn? Was bringt der denn mit? Und dann müssen wir sagen, du, ey, weißt du was? Du kannst was. Ich weiß doch noch nicht genau, was ich mit dir anfangen soll, aber du kannst was. Vielleicht müssen wir dann dahin sagen, pass mal auf, wir schmeißen das ganze Organigramm über den Haufen und sagen, du, ich habe da einen, der kann was. Und genau für den suche ich jetzt was. Und genau für den mache ich jetzt was. Weil Gott den beschenkt hat, mache ich jetzt was, wo ich den brauchen kann. Auch wenn es nicht in das passt, was wir uns so vorstellen. Amen.